DW Menschen und Märkte.
Unsere Themen heute: Sicherheitspanne bei Microsoft, Billionenhilfspaket in den USA und Exportboom in China. Außerdem schauen wir am Weltfrauentag, wie es in der EU und in Spanien um die Gleichberechtigung bestellt ist. Und wir berichten 10 Jahre nach Fukushima über alternative Energien in Japan. Mein Name ist Insa Wrede. Schon in der vergangenen Woche hatte Microsoft eine Sicherheitslücke in seiner E-Mail-Software Exchange bekannt gegeben. Diese Schwachstelle nutzen Angreifer, um E-Mails zu stehlen und Computer mit Programmen zu infizieren, die eine Fernsteuerung erlauben, heißt es von Experten. Über das Ausmaß des Hackerangriffs berichtet Markus Schuler.
Weltweit könnten von dem Hackerangriff mehr als 250.000 Mail-Server betroffen sein, auf denen die Microsoft-Software Exchange installiert ist. Konkret geht es um die Versionen 2013, 2016 und 2019 von Exchange. Nach den USA sollen wohl besonders viele Server in deutschen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen infiziert sein. Der Grund ist laut Sicherheitsexperten, dass viele Firmen ihre eigenen Rechenzentren für sicherer als die Cloud halten und deshalb ihre E-Mail-Server nach wie vor lokal betreiben. Oft würden Sicherheitsupdates hier aber mit großer Verzögerung eingespielt, während die Server verwundbar bleiben. Microsoft empfiehlt deshalb, so schnell wie möglich ein Security-Patch zu installieren, das bereits veröffentlicht ist. Hinter dem Angriff steckt laut US-Sicherheitskreisen eine chinesische Hackergruppe mit dem Namen Hafnium. Ziele seien unter anderem, Forschungen zu Infektionskrankheiten sowie Hochschulen, Anwaltsfirmen und Unternehmen mit Verteidigungsaufträgen gewesen. Microsoft teilte weiter mit, Privatpersonen oder deren Exchange-Server seien offenbar nicht angegriffen worden.
Markus Schuler. Seit dem Wochenende haben viele Amerikaner Grund zum Aufatmen. Nach langer Debatte wurde das riesige Corona-Hilfspaket im Senat genehmigt. Die Abstimmung fiel denkbar knapp aus, da die Demokraten dort nur eine knappe Mehrheit haben. Arthur Landwehr.
Der amerikanische Senat hat mit den Stimmen der Demokraten ein 1,9 Billionen Dollar Corona-Hilfspaket verabschiedet. Um die Größenordnung zu verdeutlichen, 1.900 Milliarden Dollar sind mehr als das Dreifache des gesamten Bundeshaushalts Deutschlands. Sobald auch das Repräsentantenhaus abgestimmt und Joe Biden unterschrieben hat, bekommen ein großer Teil der Amerikaner eine Einmalzahlung von 1.400 Dollar, um die Wirtschaft anzukurbeln. Arbeitslose sollen bis zum Herbst wieder einen Zuschuss zum Arbeitslosengeld von 300 Dollar in der Woche erhalten. Mit 130 Milliarden werden Schulen unterstützt, wieder zu öffnen und die Folgen der langen Corona-Pause abzufedern. Städte und Bundesstaaten bekommen Zuschüsse, ebenso Krankenhäuser und der öffentliche Nahverkehr. Das Gesetz entlastet kleine Unternehmen und bringt Zuschüsse zur Kinderbetreuung. Und nicht zuletzt fließen mehrere Milliarden in das laufende Impfprogramm. Der Senat hatte 24 Stunden am Stück debattiert und über Dutzende Anträge abgestimmt. Auch mussten demokratische Abgeordnete durch Kompromisse eingefangen werden, um eine Mehrheit zu bekommen. Am Ende stimmten alle Demokraten und kein Republikaner dafür.
Arthur Landwehr. Im letzten Jahr war China die einzige große Volkswirtschaft, die nicht ins Minus gerutscht ist. Dazu hatte auch ein massives Konjunkturprogramm beigetragen. In diesem Jahr soll Chinas Wirtschaft um mehr als 6% wachsen. Das ist das Ziel, das auf der Jahrestagung des Volkskongresses am Wochenende verkündet wurde. Und gleich zu Beginn des Jahres sorgen die Exporte schon mal für kräftigen Rückenwind. Birgit Eger.
Masken, Schutzausrüstung, Thermometer. China stellt eine Menge Produkte her, die in der Pandemie weltweit besonders gefragt sind. Das ist ein Grund für die rapide Steigerung der Exportstatistik des Zolls von Januar und Februar, weiß Wang Dan, Chefanalystin der Hang Seng Bank in China. Seit vergangenem August steigen die chinesischen Exportzahlen schneller, als wir erwartet haben. Nach unseren Schätzungen sind etwa 20% der Ausfuhren Medizinprodukte, die jetzt in der Covid-19-Zeit besonders nachgefragt werden. Neben Masken und Co. gehören auch Handys, Computer und andere Elektrogeräte zu Chinas Hauptausfuhrprodukten. Auch die wurden in der Pandemiezeit besonders viel gekauft, für Homeoffice und Homeschooling. Hinzu kommt, dass dank der staatlichen Konjunkturprogramme die Wirtschaft in Europa und in den USA wieder anspringt und deshalb Maschinen und Maschinenteile aus China wieder mehr nachgefragt werden. Nach der Statistik des chinesischen Zolls hat die Volksrepublik im Januar und Februar auch rund 20% mehr Waren im Ausland eingekauft. Aus Deutschland sind das vor allem Kfz-Teile, Maschinen und Chemieprodukte. Insgesamt 103 Milliarden US-Dollar, umgerechnet 87 Milliarden Euro, beträgt der chinesische Handelsbilanzüberschuss für Januar und Februar. Dabei geht die prozentuale Steigerung auch auf einen statistischen Effekt zurück. Die Vergleichsbasis aus dem vergangenen Jahr sei sehr niedrig, erklärte der chinesische Zoll auf seiner Internetseite. Denn Anfang 2020 grassierte in Teilen Chinas schon das Coronavirus. Städte und Provinzen wurden abgeriegelt, Unternehmen mussten die Produktion einstellen. Dieses Jahr dann die gegenteilige Entwicklung. Die chinesische Regierung appellierte an die Arbeiter und Angestellten, wegen der Pandemie zu chinesisch Neujahr im Februar nicht nach Hause zu fahren. Und so konnte in einigen Unternehmen weitergearbeitet werden.
Birgit Eger. Heute ist Weltfrauentag. Mit der Gleichstellung der Frauen ist es aber nicht überall gut bestellt, so die Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Ein Blick in die Führungsetagen der Wirtschaft, aber auch der Politik zeigt uns, dass wir jedenfalls noch nicht am Ziel sind.
Dabei hatte Merkel in ihren mehr als 15 Regierungsjahren eigentlich viel Zeit, um Frauenrechte voranzutreiben. Auch auf EU-Ebene ist noch einiges zu tun. Und gerade Deutschland hat sich hier beim Thema Gleichberechtigung auch schon quergestellt. Mehr von Astrid Korall.
An guten Vorsätzen fehlt es in der EU wahrlich nicht, wenn es um die Gleichstellung von Frauen und Männern geht. Die Gleichheit der Geschlechter ist ein wesentlicher Grundsatz der Gemeinschaft. Allein die Realität ist nach wie vor eine andere. Die grüne Europaabgeordnete Terry Reinke sieht zwar einige positive Entwicklungen.
Wenn ich jetzt mal so mein Leben mit dem Leben meiner Mutter oder meiner Großmutter vergleiche, da hat es auf jeden Fall Fortschritte gegeben.
Aber sie sagt auch,
andererseits sehen wir zum Beispiel beim Thema Frauen in Führungspositionen, dass dieses lange Mantra von, das müssen freiwillige Selbstverpflichtungen sein, das muss irgendwie alles freiwillig laufen, dass das einfach nicht funktioniert hat.
Die Situation von Frauen ist von Land zu Land in der EU unterschiedlich. In etlichen Staaten ist noch viel Luft nach oben. Etwa wenn es um den Anteil von Frauen in Parlamenten geht oder eben um Top-Posten in großen Unternehmen. Ursula von der Leyen hat erst vor wenigen Tagen betont, Frauen in Führungspositionen sollen die Norm werden und nicht die Ausnahme sein.
Having women in leadership position should become the norm, not the exception.
Die erste Kommissionspräsidentin in der Geschichte der EU versucht, mit gutem Beispiel voranzugehen. In ihrer Kommission sind 14 Männer und 13 Frauen vertreten. Und von der Leyen hat sich vorgenommen, der Gleichstellung von Frauen und Männern neuen Schwung zu verleihen. Sie werde nicht aufhören, sich für Quoten in Führungspositionen einzusetzen, bis es ein faires System für alle europäischen Länder gebe.
I won't stop pushing for gender quotas on boards until we get a fair system for all European countries.
Ursula von der Leyen ist nicht die Erste, die sich dafür einsetzt. Schon 2012 hatte die damalige Kommission vorgeschlagen, Aufsichtsratsposten in börsennotierten Firmen in der EU zu 40% mit Frauen zu besetzen. Auch eine breite Mehrheit im Europaparlament hat dieses Ziel unterstützt. Doch bis heute ist die Richtlinie nicht umgesetzt, weil auch die Mitgliedstaaten zustimmen müssen, das aber bislang nicht getan haben. Sie führen zum Beispiel rechtliche Bedenken als Grund an. Dieser Widerstand ärgert die sozialdemokratische Abgeordnete Evelyn Regner aus Österreich. Die Vorsitzende des Gleichstellungsausschusses im Europaparlament fordert die Mitgliedstaaten auf, die Blockade aufzugeben. Und sie meint damit auch Deutschland.
Schauen wir uns an, Vorstände in den größten 50 Unternehmen in Europa, da können Sie die Frau mit der Lupe suchen. Wir sind bei 10%, also hier ist einiges zu tun. Deutschland hat national einige Maßnahmen gesetzt. Allerdings ist Deutschland nicht gewillt, soweit dies auf europäischer Ebene zu tun.
Deutschland hatte 2015 eine Frauenquote von 30% für Aufsichtsräte in großen Unternehmen beschlossen. Auf europäischer Ebene aber hat sich die Bundesregierung bei der Abstimmung über die Richtlinie enthalten, sagt die Europaabgeordnete Christine Schneider von der CDU. Sie fordert die Mitgliedstaaten ebenfalls zum Handeln auf und plädiert für pragmatische Lösungen.
Ich komme aus dem Mittelstand, aus einem kleinen Betrieb. Deshalb muss auch das berücksichtigt werden. Wir wollen ja auch insbesondere an die großen Unternehmen dran. Und ich glaube, da muss man auch Ängste nehmen und sagen, die Förderung von Frauen funktioniert und rentiert sich auch. Und ich glaube, dann kriegen wir auch eine breitere Zustimmung.
Von den Mitgliedstaaten und vom Europäischen Parlament wird es ebenfalls abhängen, ob der jüngste Vorschlag der EU-Kommission zur Geschlechtergerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt umgesetzt wird. Derzeit verdienen Frauen in der EU im Schnitt 14% weniger als Männer. Deshalb sollen Unternehmen künftig Löhne transparent machen. Gleiche Arbeit verdiene die gleiche Bezahlung, so Ursula von der Leyen.
Equal work deserves equal pay.
Rund um den Internationalen Frauentag sind in Brüssel aber auch viele mahnende Worte zu hören. Dass nämlich die Corona-Pandemie die bestehenden Ungleichheiten zulasten der Frauen noch verschärft.
Astrid Corral. Seit sich Spaniens damaliger Ministerpräsident Zapatero 2007 selbst Feminist nannte und die Hälfte der Ministerposten an Frauen ging, hat sich auch in der Wirtschaft einiges getan. Damals war nur rund jede fünfte Stelle im Management von einer Frau besetzt. Inzwischen ist es jede dritte. Damit liegt Spanien über dem weltweiten und über dem EU-Durchschnitt. Mehr von Reinhard Spiegelhauer.
Zum Internationalen Frauentag hat der ehemalige Ministerpräsident Spaniens José Luis Rodríguez Zapatero seinem Land, aber auch sich selbst ein bisschen auf die Schulter geklopft. Seine Kabinettsrevolution ist fast 15 Jahre her und heute sei Spanien vielleicht das feministischste Land der Welt, so der ehemalige Regierungschef bei einer Veranstaltung zum Internationalen Frauentag am vergangenen Freitag. Es gebe die Gesetzgebung, die Politikerinnen und Politiker und den gesellschaftlichen Willen zur Gleichberechtigung. Und das sei ohne Zweifel die bedeutendste Voraussetzung für Fortschritt und Wohlstand. Tatsächlich sind im oberen Management oder an der Spitze von Unternehmen und Konzernen in Spanien verhältnismäßig häufig Frauen zu finden. Inzwischen besetzen sie ein Drittel dieser Führungspositionen. Zum Beispiel bei der Großbank Santander, bei Google, bei IKEA, beim Versicherungskonzern AXA oder beim Pharma-Riesen Merck. Marieta Jiménez war bis vor kurzem CEO der spanischen Sparte des deutschen Unternehmens.
Yo cuando llegué en el comité ejecutivo, ¿no? Éramos aproximadamente un 25% de mujeres y hoy somos un 48%.
Als ich in den Vorstand gekommen bin, da lag der Frauenanteil bei 25%. Heute liegt er bei 48, so die Managerin im Interview mit der Tageszeitung El Mundo. Veränderungen sind möglich, wenn man es will, sagt sie.
Que al final estemos en una empresa donde la igualdad de oportunidades sea real, ¿no? No una utopía.
In allen Führungsebenen sei Diversität inzwischen ein Thema und am Ende sickere das ins ganze Unternehmen durch. So kommen wir zu einer Firma, in der Chancengleichheit Realität ist, glaubt sie. Inzwischen ist Jiménez Vize-Europachefin von Merck. In Deutschland übernimmt im Mai mit Belén Garrijo ebenfalls eine Spanierin die Leitung. Sie wird damit die erste Vorstandsvorsitzende in Deutschland sein, während in Spanien schon ein Viertel der CEOs Frauen sind. Spanien liegt beim Thema Gleichberechtigung und Diversität in Führungsetagen deutlich vor Deutschland. Aber Vorschriften sind nicht genug, findet Arbeitsministerin Yolanda Díaz.
El liderazgo debe ser diverso y femenino, por obligación, pero también por convencimiento.
Auf die Überzeugung in den Unternehmen kommt es an, sagt die Arbeitsministerin. Tatsächlich gilt in Spanien seit fast 15 Jahren eine Quote. 40% der Vorstandsposten müssen mit Frauen besetzt sein, theoretisch. Denn Sanktionen gibt es keine, wenn Unternehmen die Vorgabe nicht einhalten. Aber, siehe Merck, steter Tropfen hüllt den Stein. Und im Gleichstellungsgesetz von 2007 ist ein Recht auf Vereinbarkeit von Arbeit und Familie festgeschrieben. Viele Fachleute halten das zusammen mit Vorschule und selbstverständlichem Ganztagsunterricht für den Schlüssel zur Gleichberechtigung von Frauen im Arbeitsleben insgesamt und in Führungspositionen. Trotzdem ist auch in Spanien in Sachen Gleichberechtigung auf dem Arbeitsmarkt und in der Wirtschaft noch lange nicht alles Gold, was glänzt. 40% der Frauen bekommen auch in Spanien weniger Geld für die gleiche Arbeit als ihre männlichen Kollegen. Und zwar im Schnitt um die 20%. Damit ist der Gender Pay Gap ähnlich groß wie in Deutschland. Die Regierung will gegensteuern. Seit Januar gelten Ergänzungen des Gleichstellungsgesetzes, weitere treten im April in Kraft. Es geht unter anderem um gerechtere Einstellungsverfahren, gleichen Zugang zu beruflicher Weiterbildung und um Lohngleichheit.
Reinhard Spiegelhauer. Vor 10 Jahren kam es in Fukushima zur Nuklearkatastrophe. Deutschland hatte daraufhin beschlossen, aus der Atomenergie auszusteigen, obwohl diese Art der Energiegewinnung den Klimawandel nicht vorantreibt. Japan selbst setzt weiter auf Atomenergie. Ein Unternehmer in Fukushima kann das nicht verstehen. Ihn hat die Katastrophe zum Umdenken gebracht. Mehr von Katrin Erdmann.
Jahrzehntelang kannte Yauemon Sato nur eins, seine Sake-Brauerei in Kitakata. Das liegt im Westen der Region Fukushima. Der Unternehmer führte damit eine 250 Jahre alte Familientradition fort. Doch dann kam der 11. März 2011. Im Kernkraftwerk Fukushima Daiichi kam es zu mehreren Kernschmelzen. Der ausschlaggebende Moment für den 69-Jährigen, sich mit alternativen Energien zu befassen. Wir können alles mit erneuerbaren Energien bewältigen. Es ist doch praktisch kostenlos. Wir haben Sonne en masse, kostet nichts. Wasser umsonst. Bei Wind genau dasselbe. Im Grunde gibt es nur die Instandhaltungskosten. 2013 gründete Sato mit Hilfe von 19 Firmen, 8 lokalen Gemeinden, mehreren Banken und 48 Privatinvestoren die ISO Electric Power Company. Das Konzept dahinter ist, grünen Strom zu produzieren. Und das an vielen kleinen Standorten. So gibt es bisher zum Beispiel 88 kleine Solaranlagen in der Region und viele ambitionierte Pläne, um in der unmittelbaren Umgebung den Energiebedarf mit eigenen Ressourcen zu decken. Wir wollen das Wasserkraftwerk vom Energiebetreiber TEPCO in Inawashi kaufen. Wasserkraft ist eine besonders zuverlässige Energiequelle. Wenn uns das gelingt, haben wir unser Ziel erreicht. Das stärke auch die Identität gerade junger Menschen in der Region, glaubt er. Aktuell würden knapp 2000 Haushalte beliefert. Das Ziel seien 100.000 Menschen, sagt der 69-Jährige. Kleiner Haken, bis das soweit ist, könnten gut 20 Jahre vergehen, räumt Sato ein. Fast in jedem seiner Sätze bringt er seine Missbilligung gegenüber der japanischen Atompolitik zum Ausdruck. Der Unternehmer ist eine Art Rebell, will ein Vorbild sein und lässt sich nicht von seinem Weg abbringen. Die Regierung ist mit den Stromherstellern verbandelt. Daher wird es uns als grünem Unternehmen schwer gemacht. In Europa dagegen hat Tschernobyl einen Umstieg auf erneuerbare Energien bewirkt. Ich bin absolut gegen Atomkraft. Und wenn wir nicht schnell damit aufhören, wird uns das noch auf die Füße fallen. Erneuerbare Energien haben für ein rohstoffarmes Land wie Japan aus Satos Sicht noch einen anderen entscheidenden Vorteil. Man macht sich unabhängig von Ölimporten.
10 Jahre nach der Fukushima-Katastrophe, ein Bericht von Katrin Erdmann. Wir sind damit am Ende unserer Sendung. Aus der Technik verabschiedet sich Philipp Rabenstein und vom Mikrofon Insa Wrede. Vielen Dank fürs Zuhören und schalten Sie morgen wieder rein.
Das war ein Podcast der DW.